Einen schönen guten Morgen. Es ist seltsam, wie manchmal Gott Gedanken lenkt. Bei der Predigtvorbereitung, da fiel mir plötzlich das Wetter ein. Dass es Tiefdruckgebiete gibt und Hochdruckgebiete. Und bei tiefem Druck, bei niedrigem Druck, da haben wir dann schlechtes Wetter. Und bei hohem Druck, da haben wir dann schönes Wetter. Und dann habe ich auch daran gedacht, wie man diesen Druck misst. Den misst man mit einem Barometer. Und je höher der Druck steigt, desto besser. Das ist also ein positiver Druck. Liebe Gemeinde, es gibt auch drei geistliche Barometer. Es gibt noch viel mehr, aber drei geistliche Barometer fielen mir ein, als ich mich mit dem Predigtext befasst habe. Den haben wir ja eben gehört. Und zwar erstens das Barometer des weltlichen Hasses, also des Hasses der Welt gegen die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Zweitens das Barometer der göttlichen Liebe, also der Liebe des Christen zu den Mitmenschen, insbesondere zu den Mitchristen. Und drittens das Barometer des ruhigen Gewissens. Das Barometer des weltlichen Hasses. Um das zu veranschaulichen, zwei ganz banale Alltagsepisoden. Ein Mann hängt ein Bild auf. Das kennen wir ja. Holt dann eine Wasserwaage, die funktioniert, und hängt die und prüft, und die Wasserwaage zeigt an, das Bild hängt schief. Der Mann wird wütend, zerschmeißt die Wasserwaage und wirft sie in den Müll. Ein anderes Beispiel fiel mir ein, weil wir ja gerade neue Lampen in unserem Keller bekommen haben. Ein Mann kauft eine schöne neue Lampe für seinen Kellerraum. Er bringt sie an und schaltet sie an und er sieht, dass der Fußboden total verdreckt ist. Er wird wütend und zerschmeißt die Lampe mit einem Stein und wirft die Scherben in den Müll. Absurd, ja? Dumm ist das. Das ist es, was die Welt tut, wenn sie das Licht Christi sieht. Das Licht Christi deckt es auf. Das Licht Christi deckt den Schmutz der Welt auf, den Dreck der Welt. Das Licht Christi deckt die Schieflage der Welt auf. Das ganze ungöttliche Treiben der Welt. Und das mag die Welt natürlich nicht, denn sie fühlt sich bloßgestellt. Sie fühlt sich ertappt. Sie fühlt sich in ein anderes Licht gesetzt. Und was macht die Welt? Sie will das Licht zerstören. Zumindest will sie es relativieren. Sie will es hinterfragen oder in ein anderes Licht rücken. Die Welt mag das nicht, wenn sie das Licht Christi sieht. Sie will dieses Licht vernichten. Sie hasst dieses Licht. Deshalb sagt Johannes: Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Das ist normal. Wir werden alle nicht gerne gehasst. Wenn wir so in der Welt leben, vielleicht spüren wir das auch gar nicht. Vielleicht sollte das aber eine Warnlampe bei uns anzeigen. Wenn jemand, ein Mensch im Licht Christi ist und nur dann, ist es normal, dass er den Hass der Welt auf sich zieht. Nahe bei Christus sein, in seinem Lichtkegel stehen, in seinem Licht sich befinden, sich an ihn klammern, sich an ihm festhalten, auf ihn schauen, sein Licht strahlt uns anderen und in uns hinein. Und das kann die Welt nicht sehen. Das ist sicher. Und wir lesen das auch in der Schrift. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie hat es nicht ergriffen und sie hat es auch nicht verstanden. Sie kann es nicht verstehen. Es ist der Welt wie eine Torheit. So wie wir das über das Kreuz Christi lesen. Es ist eine Torheit den Griechen und ein Ärgernis den Juden. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ein ganz banales Beispiel. Als ich in Köln an der Uni war, in den 80er Jahren, und da Mitarbeiter, da wollte ich gerade das Seminar, das ich hielt, beenden und guckte auf die Uhr und ich hatte eine Minute überzogen. Ich war gerade dabei, meine Schlussworte an die Studenten zu richten. Da ging die Tür auf und eine andere Dozentin, die ich nicht kannte, kam herein und machte mich vor versammelter Mannschaft zur Schnecke, wie es mir einfallen könnte, die Veranstaltung zu überziehen. Sie müsste doch noch die Stühle anders stellen für ihre Veranstaltung. Ich merkte, wie der Zorn in mir aufkochte und Gott mir in dem Moment gnädig war. Gnädig seine Hand auf mich legte und ich dann zu der Frau sagte und ich dann die Dozentin um Vergebung bat, um Entschuldigung bat und ihr dann anbot, ihr zu helfen, die Stühle zu stellen. Das habe ich dann auch gemacht. Nach der Veranstaltung kamen zwei Studenten zu mir. Ein Student war irgendwie positiv bewegt, aber er verstand die Reaktion nicht. Der andere Student machte es sehr klar. Er sagte, wie können Sie so reagieren? Ich hätte doch dieser unverschämten Frau mal die Meinung gegeigt. Ich hätte mich doch da verteidigt. Für mich ist das völlig unverständlich, wie Sie da reagiert haben. Das Licht Christi ist eine Torheit der Welt. Und ein Anstoß und ein Ärgernis. Deshalb verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Was ist denn die Welt? Es ist interessant, Johannes hat zwei verschiedene Begriffe von der Welt. Oder zumindest zwei verschiedene Begriffe. Nicht immer, wenn er das Wort die Welt benutzt, meint er auch das Gleiche. Wir kennen alle diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das meint die Menschen in der Welt. Er liebt die Menschen in der Welt, alle Menschen in der Welt. Er liebt sie, wenn sie noch Feinde sind. Er liebt sie, wenn sie Gott widrig leben. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Gott liebt alle Menschen in dieser Welt. Das sollen wir auch tun. Der andere Begriff, der erscheint hier, habt nicht lieb die Welt, sagt er dann. 1. Johannes 2. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt spezifiziert er, was die Welt ist, des Fleisches Lust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Er meint hier mit Welt das gottwidrige, gottlose, von Gott entfremdete Treiben und Wesen in der Welt. Nicht die Menschen in der Welt. Da sind wir aufgefordert, sie zu lieben. Aber das gottlose Wesen der Welt, das sollen wir nicht lieb haben, das sollen wir hassen. Er nennt hier die Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens. Diese Liste könnte man natürlich fortsetzen, aber diese drei Begriffe treffen den Kern der Welt. Ich will für mich haben. Fleischeslust, Augenlust, das hat nicht nur sexuelle Konnotationen. Das bedeutet, ich will für mich haben, für mich. Und der Hochmut des Lebens, Ich halte mich für jemanden. Ich halte die Welt für etwas. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen. Wie hoch steigt das Barometer des Hasses der Welt mir gegenüber? Je mehr das Licht Christi in meinem Leben scheint, je mehr ich im Licht Christi stehe, desto stärker steigt dieses Barometer des Hasses der Welt. Christus ist angeeckt. Es heißt nicht umsonst, er ist der Eckstein. Der Eckstein ist ein ganz wichtiger Stein, aber er ist auch ein Stein, an dem man sich stößt. Wie viel ecke ich an? Liebe Freunde, ich muss anecken in dieser Welt. Das ist ganz normal. Wenn ich im Licht Christi stehe, ecke ich an. Nur Vorsicht, ich muss mich fragen, wenn ich anecke, warum ich anecke. Das müssen wir unterscheiden. Das sollten wir uns fragen. Ecke ich an, weil ich sündiger bin? Weil ich mich weil ich mich sündig verhalte? Ecke ich an aufgrund meiner Sünde? Oder ecke ich an, weil ich im Licht Christi bin? Ecke ich an, weil ich einen Menschen taktlos verletzt habe? Oder ecke ich an, weil ich einfach Jesus nachfolge? Das müssen wir uns fragen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir im Licht Christi sind, dann steigt dieses Barometer. Damit müssen wir rechnen. Das ist normal. Das ist gut. Denn nicht alle in der Welt sind so wie dieser eine Student, der sich da beschwerte über mein Verhalten und sagte, das ist ja völlig absurd. Ich hätte dieser Frau doch mal Bescheid gesagt. Manche sind auch berührt von dem Licht. Sie lassen sich bewegen. Gott zieht sie zu dem Licht. Und gerade deshalb muss das Barometer bei uns so ansteigen, damit Menschen auf das Licht aufmerksam werden. Je höher dieses Barometer steigt, desto höher steigt noch ein anderes Barometer. Es ist das Barometer der göttlichen Liebe. Auch hierüber spricht Johannes. Es ist die Liebe, die wir als Christen zu anderen Menschen, insbesondere zu den Mitchristen, haben von Gott geschenkt, also göttlichen Ursprungs. Wir wissen alle, Liebe ist ein Thema. Die Welt kann die Bücher nicht fassen, die über Liebe schreiben. Die Welt kann die Lieder nicht fassen, die über Liebe singen. Es gibt so viele schöne kleine Bildchen. Liebe ist zahllose Comics oder Darstellungen wie diese. Liebe ist, ich habe mal wahllos eins herausgegriffen, was du daraus machst. Ja, irgendwo stimmt es. Aber wir wissen, Gott macht es, wenn wir lieben. Das macht Gott durch seine Gnade. Er macht es durch seinen Geist, den er in uns gießt. Er ist die Quelle der Liebe. Liebe ist, was Gott in dem Gläubigen, in dir, der du in Christus bist, machst. Was ist göttliche Liebe nach Johannes? Da könnten wir auch nicht fertig werden, wenn wir über göttliche Liebe reden. Johannes nennt drei Aspekte. Göttliche Liebe ist tätig und ungeheuchelt. Lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe Gemeinde, das ist so super wichtig, dass Tat und Wahrheit zusammenkommen. Das kann man nicht trennen. Lasst uns lieben mit Wahrheit. Wahrheit in der Bibel, ist die Wirklichkeit Gottes in meinem Leben. Die Wirklichkeit Gottes in der Welt, die Wirklichkeit Gottes im Himmel. Die Realität Gottes, die Liebe Gottes, die wahre Liebe Gottes in deinem Herzen, die er schenkt. Das ist die Wahrheit, weil diese Liebe nicht vergeht, weil diese Liebe nicht von Bedingungen abhängt, weil diese Liebe einfach da ist, weil Gott sie einfach schenkt. Das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit muss ans Licht. Sie wird Tat. Sie wird so Tat wie der berühmte gute Same, der in ein gutes Ackerland fällt, in einen fruchtbaren Boden fällt, und er wird Frucht bringen. Jesus hat sich bei dem, der glaubt, eingerichtet. Er hat sich eine Wohnung gemacht in seinem Herzen. Und er hat nicht diese Jalousien runter. Da sind nicht die Fenster verschlossen. Er macht ein warmes Licht an und das leuchtet nach außen. Ist ehrliche Liebe, ist echte Liebe, ist wahrhaftige Liebe, ist ungeheuchelte Liebe durch Gott in meinem Herzen. Es wird zur Tat. Es muss nach außen leuchten. Der Same muss Frucht bringen. Jesus hat sich eine schöne Wohnung in dir gerichtet, wenn du glaubst. Eine schöne Wohnung in dir eingerichtet und ein schönes Licht angezündet. Zieh die Fensterläden hoch. Mach die Gardinen weg. Zieh die Rollladen hoch. Die Welt muss das sehen. Und wenn sie uns hasst, sie muss das sehen. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge. Ich sage euch mal, was das nicht heißt. Ein Wort des Trostes ist eine Tat der Liebe. Ein Wort der Erbauung, ein Wort der Ermutigung ist eine Tat der Liebe. Ein Wort des Mitgefühls, des Verständnisses, der Herzenswärme ist eine Tat der Liebe. Ein Wort der Schrift weitergegeben ist eine Tat der Liebe, wenn es ungeheuchelt ist, wenn es von Herzen kommt, wenn es ehrlich ist, wenn es echt ist, wenn es Wahrheit ist. Was meint denn Johannes mit Lieben mit Worten und mit der Zunge? Er meint ein Lippenbekenntnis. Er meint, dass ich etwas sage, was ich nicht meine. Er meint, dass ich etwas sage, was nicht in meinem Herzen ist. Ein Lippenbekenntnis, eine Heuchelei. Das ist es, was Johannes hier meint. Lasst uns aber lieben in der Tat und in der Wahrheit. Das Zweite, der zweite Aspekt göttlicher Liebe, nicht notlindernd und notwendend, helfend und dadurch notwendend. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja, in dieser modernen Gesellschaft sehe ich so viele Menschen leiden, nicht nur Menschen, die mir begegnen. Ich sehe sie im Fernsehen, ich sehe sie im Internet, ich sehe sie in der Zeitung, zumindest indirekt. Ich höre von ihnen. So viele Menschen, das kann ich doch nicht allen helfen. Liebe Freunde, Gott schickt dir ganz persönlich Menschen über den Weg. Und du siehst sie leiden. Verschließ nicht dein Herz. Mach die Rollladen auf. Vielleicht siehst du sogar Jesus, der dir begegnet, wenn du da einen leidenden Menschen siehst. Ich lese mal aus Matthäus 25. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich, Christus, bin durstig gewesen und habt mir zu trinken gegeben. Ich, Jesus, bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich sage noch etwas zu dem Kontext dieses Textes. Mir ist bewusst, dass es hier um das Gericht über die Heidenvölker geht, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte aber ganz deutlich machen, dass die Kriterien und Eigenschaften, die hier genannt werden, nicht dazu dienen, uns zu verurteilen oder zu retten. Wir werden gerettet aus Gnade, nicht aus Verdienst der Werke. Das möchte ich hier ganz klarstellen. Diese Kriterien hier, diese Aspekte, die hier genannt sind, sie zeigen aber das Wesen Gottes. Und sie helfen mir, mich selber zu prüfen im Angesicht der Gnade. Deshalb habe ich das auch vorgelesen, weil sie Gottes Wesen zeigen, weil sie seine Liebe zeigen, weil ich mich daran messen kann und prüfen kann. Und mich danach ausstrecken kann in der Gnade Gottes, im Gebet. Deshalb habe ich das hier zitiert. Christus kann dir begegnen in dem Menschen, der Not leidet. Verschließ dein Herz nicht. Es ist interessant. Gott fragt nicht, wenn er einen Notleidenden sieht, er fragt nicht, was die Ursache für diese Not ist. Jesus hat dich geliebt, mich geliebt, als wir noch Feinde waren. Feinde des Kreuzes, Feinde Gottes, Sünder. Hat er gefragt, ob ich aus der Gosse komme? Hat er gefragt, ob ich unter der Brücke schlafe? Hat er gefragt, welchen Status ich habe? Hat er gefragt, was ich geleistet habe? Hat er gefragt, wie gut ich dastehe mit meinem Geld, wie vermögend ich bin? Welches Image ich habe? Hat er das gefragt? Er hat sich einfach hingegeben. Die Liebe Gottes hat keine Bedingungen. Aber um die Liebe Gottes zu empfangen, da gibt es Bedingungen. Dass ich einfach sage, ja Herr, ich habe diese Liebe nicht. Ich leuchte nicht in diesem Licht. Ich brauche dein Licht. Ich brauche deine Liebe. Und Gott schenkt. Bedingungslos schenkt er dann. Lassen wir uns das schenken, damit wir an den Brüdern, an den Mitchristen, an den Mitmenschen, tut Gutes an jedermann, allermeist an den Glaubensgenossen, damit wir ihnen unser Herz öffnen. Bedingungslos. Das letzte Kriterium, das Johannes nennt, selbstlos. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Wow, Das hört sich sehr gesetzlich an, ja? Könnte man Angst bekommen, wir sind es schuldig. Nein, es ist nicht gesetzlich gemeint. Es steht im Neuen Testament, es steht im Vers 16 des ersten Johannesbriefs. Es ist so, Paulus formuliert das so, die Liebe Christi dringet mich. Die Liebe Gottes im Herzen desjenigen Menschen, der an Christus glaubt, die bewegt diesen Menschen zu sagen, ich bin es schuldig. Ich halte mich für schuldig, für die Brüder das Leben zu geben, aus der Liebe Gottes. Lasst mich ein kurzes Wort sagen zu dem Unterschied zwischen dem Gebot im Alten Testament und dem Gebot im Neuen Testament. Ganz kurz. Das Gebot im Alten Testament ist ein Gesetz. Es führt uns in die Knechtschaft, denn es sagt, du musst. Das Gebot des Neuen Testaments ist auch ein Gesetz, aber ein Gesetz der Freiheit. Es sagt dir, du darfst, du kannst, weil Gott dir geschenkt hat. Er hat dir alles gegeben, was zu einem gottwohlgefälligen Leben notwendig ist. Gott schenkt, das ist Freiheit. Du darfst, du kannst, dir wird ein Kleinod gegeben durch den Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. In dem Sinne sind wir schuldig. Fühlen wir uns schuldig, halten wir uns für schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Ja, wenn das Barometer ganz oben anschlägt, dann bedeutet das tatsächlich, dass ich für einen anderen Menschen sterben kann. Nicht für dessen Sünden, dafür ist Christus gestorben. Aber es bedeutet tatsächlich, dass ich mein Leben opfere für einen anderen Menschen. Da schlägt das Barometer der göttlichen Liebe ganz oben an. Aber schauen wir doch mal weiter nach unten. Das Barometer fängt nicht oben an. Das Barometer fängt unten an zu steigen. Was ist das? Das Leben hingeben. Das ist selbstlos. Ich werde ein Stück von meinem Selbst los. Ein Stück von meinem Selbst, ein Stück von meinem Geld, ein Stück von meiner Energie. Ein Stück von meiner Zeit, ein Stück von meinem Potenzial, das Gott mir gegeben hat, ein Stück von meinem Wissen, vielleicht sogar ein Stück von meiner Gesundheit, ein Stück von meiner Kraft. Ich werde es los. Ich reiße es los aus der Liebe Christi. Das Barometer fängt unten an. Ich habe letztens eine ganz kurze, aber sehr eindrückliche Predigt gehört und da hat ein Prediger das Monopoly-Spiel als Bild benutzt. Ich glaube, jeder kennt Monopoly, vielleicht 90% kennen Monopoly. Und dann stellt er einen vor, der Monopoly spielt und er gewinnt die grünen Häuser, stellt er alle auf und die roten Hotels. Und die Schlossallee und was weiß ich, was da die Straßen alle, wie die Parkallee oder wie die alle heißen. Ich habe das früher oft gespielt mit meinen Eltern, jetzt in neuerer Zeit nicht mehr so oft. Und der sammelt seine Gelder da an, weil er so 1000-mal über loskommt. Und er ist der Gewinner des Spiels, er hat alles angehäuft, was man nur anhäufen kann. Und dann stellte der Prediger die Frage, wohin geht das am Schluss des Spiels? Es geht alles zurück in die Kiste. Es geht alles zurück in die Box. Am Ende des Spiels ist nichts mehr da. Du hast nichts mehr. Was du für dich haben willst, das musst du abgeben. Das verlierst du. Was du anderen gibst, das gehört dir. In Ewigkeit. Denn es ist ein Schatz im Himmel. was du anderen gibst, aus der Liebe Christi, das hast du in Ewigkeit. Ja, das war eine Lehre, die uns da erteilt wurde. Wie hoch steigt das Barometer der Liebe? Ihr seht hier dargestellt, der Geist Gottes ist es, der die Liebe Gottes in unsere Herzen gibt. Ja, wir lesen das in der Bibel. Ja, der Heilige, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Nicht sparsam, sie ist ausgeschüttet in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und je stärker dieser Geist in eurem Leben wirkt, desto höher steigt dieses Barometer. Liebe Freunde, oftmals bin ich traurig. Oftmals bin ich frustriert. Oftmals bin ich in dem Sinne, wie Ebo es letzte Woche gepredigt hat, verzweifelt über den Nullausschlag meines Barometers der Liebe. Über den kleinen, geringen Ausschlag dieses Barometers in meinem Leben. Wie oft finde ich, mein Herz ist kalt und hart und lieblos. Der Text hier hat eine frohe Botschaft für uns. Er hat ein Evangelium für uns. Er hat einen riesigen Trost für uns. Wir reden über das Barometer des ruhigen Gewissens. Und er sagt, damit werden wir unsere Herzen vor ihm, vor Gott, stillen. Zur Ruhe bringen. Unsere Herzen, unser Gewissen vor ihm zur Ruhe bringen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, mein Herz verurteilt mich jeden Tag, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz. Was heißt das? Gott ist größer als unser Herz. Er wird fertig mit unserem Herzen. Er ist mächtiger als unser Herz. Er ist stärker als unser Herz. Er wird mit meinem kalten, lieblosen, harten, steinernen Herzen fertig, weil er größer ist. Wir dürfen uns daran erinnern und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir kriegen nämlich gesagt, beispielsweise in der Taufe, dass sie nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, also keine äußerliche Waschung. Kein äußerlicher Akt, kein Ritual, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Gott ist größer als unser Herz, weil nämlich als Jesus am Kreuz hing, hat er all meine Sünden auf sich geladen, all deine, die Sünden der ganzen Welt. Er hat die ganzen steinernen und kalten und eisigen Herzen auf sich gezogen und er ist auferstanden und siehe da, er hat sie im Grab gelassen. Vergraben, verbuddelt, ins äußerste Meer geworfen. Und deshalb dürfen wir Zeugen sein eines guten Gewissens vor Gott, auch angesichts dessen, dass unser Herz uns verurteilt. Wenn uns unser Herz verurteilt, dann dürfen wir auf ihn weisen. Herz, du zeigst auf den Falschen. Da ist meine Sünde. Da ist sie am Kreuz. Da ist sie unten im Grab. Sie ist nicht wieder hochgekommen. Gott ist stärker. Er ist größer als unser Herz und er weiß alles. Das ist ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo ich wieder traurig bin, weil ich mein niedriges Barometer der göttlichen Liebe sehe, in dem Moment, wo ich wieder frustriert und verzweifelt bin, da vergesse ich das. Da vergesse ich, dass Gott größer ist als mein Herz. Und da vergesse ich, dass er alles weiß. Das ist wichtig, dass er alles weiß. Was weiß er denn? Na gut, er weiß alles. Aber insbesondere in diesem Zusammenhang ist wichtig, dass er zwei Dinge weiß. Vielleicht sind es auch drei. Er weiß erstens, überaus trügerisch ist das Herz. Und bösartig, wer kann es ergründen? Ja, Gott schaut auf den Grund meines Herzens. Er weiß genau, was da für ein Dreck auf dem Teppich ist. Er weiß genau, wie schief die Bilder hängen. Er weiß genau, was da für ein Chaos ist. Und das ist gut so, dass er das weiß. Er muss das wissen. Wie ist das, wenn wir ein Problem lösen wollen? Wir können das Problem nur richtig lösen, wenn wir das Problem auch kennen. Wir müssen das Problem genau kennen und genau analysieren. Gott weiß, was wir für ein Problem mit unserem Herzen haben. Das ist gut so, denn er löst das Problem und nicht du. Es ist gut, dass er das weiß. Und er lässt sein Blut darüber fließen und bedeckt es. Er weiß noch eine andere Sache. Das ist sehr ermutigend, dass er das weiß. Er weiß, dass wenn ich mich an Jesus klammere, ich ein neues Herz habe, einen neuen Geist, dass er das steinerne Herz herausgerissen hat, weggenommen hat und ersetzt hat durch ein fleischernes Herz. Das war eine geistliche Herztransplantation. Ich darf das wissen, er hat mir ein neues Herz gegeben. Wenn ich so verzweifelt bin über meine Sünde, über meinen Bankrott in meinem Herzen, dann muss ich das wissen, dann darf ich mich daran erinnern. Er hat dir ein neues Herz gegeben und das alte herausgerissen. Ja, ich weiß, das alte stört manchmal noch. Deshalb gibt es hier auch ein anderes Bild bei dieser Herztransplantation. Hat Gott dir ein neues Herz gegeben, aber das alte nicht rausgenommen. Und das alte versucht doch immer wieder zu stören. Das neue Herz hat einen neuen Puls, einen neuen Herzschlag, einen neuen Rhythmus. Es pumpt neues Blut in dein Leben. Das alte Herz, dem gefällt das nicht. Das versucht einen Bypass, um das neue herumzubauen und wieder den Rhythmus zu bestimmen und wieder den Puls anzugeben. Dieses Störfeuer, dieses alte Herz ist zum Tode verurteilt. Es wird weggenommen werden. Gott hat ein neues Herz gegeben. Das ist die Hoffnung, die ich haben kann. Wenn mir das klar wird, die Größe Gottes, dass Gott alle Dinge weiß, dann darf ich ein ruhiges Gewissen haben, ein ruhiges Herz. Je mehr mir das klar wird, wie groß Gott ist, desto mehr steigt dieses Barometer an hier. Das Barometer des stillen Gewissens. Je mehr ich auf Gottes Größe hoffe, allein auf die Gnade hoffe, allein auf Jesus hoffe, allein auf seine Kraft hoffe, desto mehr steigt dieses Barometer. Und desto mehr steigen auch die anderen Barometer, das Barometer der göttlichen Liebe und auch das Barometer des weltlichen Hasses. Ich wünsche uns, dass wir im Licht Christi stehen, dass wir uns an ihn so eng hängen, dass wir ihn umklammern und dass diese Barometer immer mehr bei uns ausschlagen. Amen.
Amen.